Liebe Konferenzteilnehmer aus aller Welt, was uns heute hier zusammenbringt mit Teilnehmern aus über 60 Ländern von 4 Kontinenten, ist unsere große Sorge, dass die Existenz der Menschheit in große Gefahr ist. Ziel unserer Konferenz ist es, das Bewusstsein immer größerer gesellschaftlicher Kräfte auf der ganzen Welt dafür zu wecken, dass es aufgrund der Gefahr der sich gegenwärtig zuspitzenden strategischen Konfrontation bald zu einem vollen militärischen Einsatz zwischen der NATO und Russland kommen könnte, der zu einem Weltkrieg führen könnte, der aller Wahrscheinlichkeit nach die Auslöschung der Menschheit in einem anschließenden nuklearen Winter bedeuten würde. Ziel unserer Konferenz ist es daher, auf eindringliche Weise zu demonstrieren, dass es eine unmittelbar zugängliche Alternative gibt, ein neues Paradigma, das diese tödliche Bedrohung hinter sich lassen und eine neue Ära der Menschheitsgeschichte im Einklang mit der wahren Natur der Menschheit als der einzigen bisher bekannten vernunftbegabten Spezies einleiten kann. Diese Gefahr eines großen Krieges hat nicht am 24. Februar dieses Jahres begonnen. Wie mein verstorbener Ehemann Lindon LaRouche im August 1971 vorhersagte, nachdem Nixon die festen Wechselkurse des Bretton Woods-Systems durch frei schwankende Wechselkurse ersetzt hatte, würde eine Fortsetzung dieser monetaristischen Politik, wenn sie nicht korrigiert wird, unweigerlich zu einem neuen Faschismus und einem neuen Weltkrieg führen. Und genau da sind wir jetzt.
Ich danke Ihnen vielmals. Sie sehen, dass ich nicht der Meinung bin, dass ich meine Zeit am Samstag vergeude. Es ist eine große Freude für mich, mit meinen Freunden und den neuen Gesichtern, die ich nicht kenne, zusammen zu sein. Ich möchte dem Schiller-Institut und Helga Zeplausch meinen Dank für die Gelegenheit aussprechen, meine Meinung zu dem sehr wichtigen und dringenden Thema mitzuteilen, das wir heute diskutiert haben. Es ist sehr interessant, den Teilnehmern aus 4 Kontinenten zuzuhören. Ich stelle fest, dass ein gemeinsamer Nenner darin besteht, dass alle von der gegenwärtigen Situation erfüllt sind. Niemand ist mit der aktuellen Situation zufrieden und wir sehen so viele Probleme, die wir nicht lösen können. Es ist sehr wichtig, heute zu dem Schluss gekommen zu sein, dass uns niemand von außen eine Lösung bieten kann, weder die Vereinigten Staaten noch Russland. Sie sehen, dass wir nur ein Mitglied einer internationalen Gemeinschaft sind. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns zusammensetzen und alle offenen Fragen diskutieren. Ich möchte jedoch bekräftigen, wie wichtig es ist, dass Ihre NGO in diesen Prozess einbezogen wird. Ich bin sicher, dass es ohne Ihre Unterstützung sehr schwierig sein wird, einen Kompromiss zu finden, der allen gerecht wird. Daher möchte ich nochmals meine Bereitschaft bekräftigen, an allen Ihren Veranstaltungen teilzunehmen. Und es wird mir eine große Ehre sein, Sie in unserer Botschaft zu begrüßen, wenn Sie die Gelegenheit haben, nach Washington zu kommen. Ich danke Ihnen sehr für diese Gelegenheit. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück. Ich danke Ihnen. Zunächst möchte ich Helga für ihre Führungsrolle bei der Organisation dieser Konferenz danken. Ich denke, wir sollten dies als den Beginn eines neuen Prozesses sehen und nicht nur als eine einzelne Veranstaltung. Ich bin überzeugt, dass der Krieg aufhören muss. Die Zerstörung von Eigentum und das Töten von Menschen ist keine Lösung. Wir müssen uns an einen Tisch setzen, um das Problem zu lösen, um Leben zu retten und Frieden in die Region zu bringen, nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Ich glaube, entscheidend ist, sich auf die Neugestaltung der Welt zu konzentrieren. Es geht nicht darum, darüber zu reden. Wir müssen es tun. Wir müssen weg von Macht und Profit hin zu Planet und Mensch. Umweltvergehen werden heute weniger beachtet, als sie verdienen. Wir müssen auch von dieser Befehls- und Kontrollarchitektur wegkommen. Wir müssen die Vorteile der Hyperkonnektivität nutzen und neue Gespräche beginnen, die sich auf Zusammenarbeit, Kooperation und Co-Kreation konzentrieren. Es gibt genug für alle auf dieser Welt. Warum müssen wir kämpfen? Können wir die Menschheit auf die nächste Stufe heben, indem wir uns auf die Hyperkonnektivität konzentrieren, um eine neue Ordnung zu schaffen? Das ist es, was ich gerne sehen würde. Ich bin 80 Jahre alt und weiß, dass ich nur noch sehr wenig Zeit habe. Ich weiß auch, dass nur sehr wenige Menschen auf jemanden wie mich hören würden, denn es gibt eine goldene Regel in dieser Welt. Derjenige, der das Gold hat, bestimmt die Regeln. Das muss sich ändern.
Ich danke Ihnen vielmals. Ich möchte Ihnen heute die Perspektive eines afrikanischen Bürgers darlegen. Wie die meisten afrikanischen Bürger bin auch ich zutiefst besorgt über das menschliche Leid in der Ukraine und fordere, dass der Krieg beendet wird, dass Russland seine Streitkräfte abzieht und dass die humanitäre Krise dringend angegangen wird. Ich fordere, dass sich die NATO und Russland an einen Verhandlungstisch setzen und dass eine dauerhafte Friedensregelung erreicht wird, die einen neuen, sicheren und angestrebten Frieden zwischen Ost- und Westeuropa einschließt. Die Welt braucht keinen weiteren Weltkrieg oder gar das Weltuntergangsszenario eines nuklearen Winters. Die UN-Charta verpflichtet uns alle dazu, einen friedlichen Weg zur Beilegung unserer Differenzen zu finden und sicherzustellen, dass die Souveränität und Integrität aller Staaten gewahrt bleibt. Ich habe eine Rolle als Freiheitskämpfer gegen die Apartheid gespielt. Ich war Mitglied des Kabinetts von Präsident Nelson Mandela. Ich wiederhole, dass wir nur durch friedliche Verhandlungen unsere Unterschiede überwinden und eine gemeinsame Basis finden können. Afrika hat nicht die Absicht, erneut zum Schauplatz von Stellvertreterkriegen in geopolitischen Konflikten zwischen globalen Mächten zu werden. Wie unser Präsident Nelson Mandela weise sagte, es scheint immer unmöglich zu sein, bis man es geschafft hat. Ich bete und hoffe mit der Menschheit, Mehrheit der afrikanischen Bürgerinnen und Bürger, dass wir heute den politischen Willen finden, dieses Stück Mandela in uns selbst zu finden, um eine größere Menschlichkeit zu manifestieren, zu der wir fähig sind. Ich danke Ihnen.
Sehr geehrte Präsidentin Helga Zeblarouche, liebe Freunde, zunächst einmal möchte ich Sie alle herzlich grüßen. Es ist mir eine Freude, an dieser internationalen Konferenz teilzunehmen, die vom Internationalen Schiller-Institut ausgerichtet wird. Die Welt befindet sich heute in einem tiefgreifenden Wandel und einer großen Pandemie, wie wir sie seit einem Jahrhundert nicht mehr erlebt haben. Angesichts der intensiven und komplizierten Rivalität zwischen Großmächten und der Eskalation regionaler Krisenherde ist die Welt in eine Phase neuer Turbulenzen und Veränderungen eingetreten und die internationale Ordnung steht vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist es von großer Bedeutung, dass Präsidentin Helga und das Schiller-Institut diese Konferenz einberufen haben. Ich glaube, dass die heutige Konferenz sehr produktiv und erfolgreich sein wird, um die internationale Situation zu überprüfen und Ideen zu erkunden, um gemeinsam eine bessere Welt für alle zu schaffen. China unterstützt Europa dabei, eine führende Rolle zu spielen und unterstützt Europa, Russland, die USA und die NATO dabei, einen Dialog zu führen, sich den Spannungen zu stellen, die sich im Laufe der Jahre aufgestaut haben und Lösungen zu finden, um einen ausgewogenen, wirksamen und nachhaltigen Sicherheitsrahmen in Europa zu schaffen. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und verantwortungsvolles großes Land wird China weiterhin seine Stimme erheben, Initiativen vorschlagen und Maßnahmen ergreifen, um Kriege zu beenden und den Frieden zu fördern, sowie ernsthaft Frieden und Stabilität in der Region und der Welt zu sichern.
Gegenwärtig leidet die Welt unter einem schweren Mangel an Demokratie, Vertrauen und zunehmender Verwirrung. Die Bürger erkennen sich in den politischen Institutionen nicht mehr wieder und auch zwischen den Staaten besteht kein Vertrauen mehr. In einer zunehmend vernetzten Welt erleben wir eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaften und die Erosion der Demokratie im Westen. Als Italienerin erlebe ich den Albtraum, politischen Entscheidungen ausgesetzt zu sein, von denen ich glaube, dass sie der Sicherheit meines Landes und der Verwirklichung des von uns allen gewünschten Friedens abträglich sind. Ich habe von Friedensappellen gehört, die unsere politische Führung an Russland richtete, während sie gleichzeitig Waffen in die Ukraine schickten. Sogar unter den humanitären Hilfsgütern auf dem Flughafen von Pisa wurden geheime Waffen entdeckt und die Flughafengewerkschaften weigerten sich, sie in die Flugzeuge zu laden. Frieden zu beschwören und gleichzeitig Waffen zu schicken, ist wie der Versuch, ein Feuer zu löschen, indem man Benzin hinein. Mit großer Begeisterung habe ich den Aufruf des Schiller-Instituts begrüßt, eine neue Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur für alle Nationen zu schaffen, die sich am Westfälischen Frieden orientiert. Der Westfälische Frieden beendete 30 Jahre blutiger Kriege zwischen Katholiken und Protestanten. In einem heiklen Moment ist es notwendig, sich auf das Modell des Europas der Vaterländer, auf de Gaulle und den Westfälischen Frieden zu beziehen. Jemand nannte den General einmal einen Saboteur und unterstellte ihm den Willen, diejenigen zu behindern, die sich für die europäische Integration einsetzen. Im Gegenteil, de Gaulle war ein überzeugter Europabefürworter, lehnte aber die Schaffung supranationaler Strukturen ab, die zu Föderalismus führen würden. In der Tat kann man heute sagen, dass die EU im Laufe der Zeit jeden Mitgliedstaat seiner Souveränität beraubt hat.
Die Probleme sind in der Tat groß. Ich erinnere mich an die Worte von Ramsey Clark, der einmal sagte, was Lyndon LaRouche für seine Feinde im internationalen Finanzestablishment so gefährlich machte. Seine Organisation sei ein fruchtbarer Motor der Ideen. Und genau das ist es auch heute wieder, was uns zu einer so großen Bedrohung für das bestehende Finanzestablishment mit Zentrum in London und seiner Filiale in der Wall Street macht. Es ist jetzt dringend notwendig, dass wir diese Motoren hochfahren, um eine Krise von einem Ausmaß zu bewältigen, wie wir sie seit dem Schwarzen Tod des 14. Jahrhunderts nicht erlebt haben. Wir blicken zum Beispiel in den Abgrund einer Welthungerkatastrophe, während man noch vor wenigen Monaten davon ausging, dass im Laufe dieses Jahres 235 bis 250 Millionen Menschen verhungern würden. Gehen die besten Schätzungen, und sie sind leider zutreffend, davon aus, dass in diesem Jahr bis zu 1 Milliarde Menschen an Hunger sterben könnten. Das ist ein Achtel der Weltbevölkerung.
Wenn man reich werden will, sollte man zuerst Straßen bauen. Wenn man Geld reich werden will, dann gehe in Spekulation, Drogenhandel, werde ein Wall Street Banker. Wenn man aber reich werden will in tatsächlichen Werten, dann braucht man Infrastruktur, denn das entwickelt die produktiven Kräfte, Stärke der Arbeitskraft und die relative Bevölkerungsdichte.
Das ist es, was Lyndon LaRouche immer vorgeschlagen hat. Ein Vier-Mächte-Abkommen zwischen Russland, China, Indien und den Vereinigten Staaten. Bei Vorschlägen wie der chinesischen Belt and Road-Initiative wird den Vereinigten Staaten und Europa angeboten, sich an diesen Aktivitäten zu beteiligen, die natürlich nicht der Wall Street oder der City of London, sondern der Bevölkerung und der Industrie der gesamten Region zugutekommen werden. Für die Vereinigten Staaten ist das keine so große Veränderung. Es bedeutet lediglich eine Rückbesinnung auf die Grundsätze von Alexander Hamilton, auf denen unser amerikanisches System der politischen Ökonomie faktisch beruht.
So wie andere große Länder der Welt ihren Beitrag zur Entwicklung anderer Länder leisten, so sollte auch China etwas dazu beitragen. Länder wie die USA, aber auch in Europa oder Japan tragen alle etwas bei. Und natürlich gibt es für China eine Möglichkeit, über die bestehenden Strukturen seinen Beitrag der globalen Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen. Die meisten Entwicklungsländer in Lateinamerika, in Südasien und Afrika, trotz der großzügigen Unterstützung der fortgeschrittenen Länder im Status eines Landes mit niedrigem oder mittlerem Einkommen gefangen blieben. Sie haben sich nicht wesentlich verbessert. Würde sich China der bestehenden Architektur anschließen, indem es nur mehr Geld zur Verfügung stellte, wäre das Ergebnis sehr wahrscheinlich das gleiche. Obgleich andere Länder großzügig viel Geld zur Verfügung gestellt haben, konnte weder Entwicklungsmangel, Armut oder der Linderung des Hungers erreicht werden. Aber wie kann man die Menschen mit guten Arbeitsplätzen versorgen? Man braucht Industrialisierung, man braucht technologische Innovationen, aber um Industrialisierung, technologische Innovationen und die Einführung der modernsten Technologie zu ermöglichen, braucht es Infrastruktur. Das ist das 9. Ziel der Agenda 2030 und die Belt and Road Initiative wird den Ländern helfen, ihre Infrastruktur zu verbessern, sodass die Länder die Möglichkeit haben, sich zu modernisieren und zu industrialisieren, was letztendlich den Menschen anständige Arbeitsplätze bringt. Und mit anständigen Arbeitsplätzen gibt es, wie ich schon sagte, keinen Hunger und keine Armut mehr und jeder lebt gut in guter Gesellschaft.
Biden hat, Zitat, den vollen Glauben und Kredit der Vereinigten Staaten ernsthaft in Frage gestellt. Damit die von Biden verhängten Sanktionen jedoch maximale Wirkung auf Russland haben, müssen sich die meisten, wenn nicht sogar alle Mitgliedstaaten der Welt den Sanktionen anschließen und ihre Geschäfte mit Russland einstellen. Bislang hat sich außer den USA, Kanada und den EU-Ländern keines der 53 afrikanischen Länder der Sanktionen angeschlossen. Keines der 33 lateinamerikanischen Länder hat sich angeschlossen, keines der 22 Länder des Nahen Osten, nur drei, Japan, Südkorea und Singapur von 48 Ländern in Asien, haben sich dem angeschlossen. China ist der wichtigste Handelspartner für über 120 Länder, praktisch für die gesamte Welt. China ist zur Fabrik der Welt geworden und stellt Produkte her, die die Welt braucht und kaufen wird. Sogar die USA gehören zu dieser Kategorie. Daher wird sich China nicht durch die Androhung von Sanktionen einschüchtern lassen. Sollte Biden auf der Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen China bestehen, werden die Rückwirkungen Amerika schaden. Waren made in China werden für den amerikanischen Verbraucher teurer und ungleichzeitig knapper. Es wird zu Engpässen kommen, nicht nur, weil die Sanktionen das Angebot aus China einschränken werden, sondern auch, weil es Jahre dauern wird, chinesische Hersteller durch Made in the USA zu ersetzen. Es wird immer deutlicher, dass die USA zwar laut drohen, aber sie werden sich nicht daran halten.
Wir sollten von einer neuen Weltordnung sprechen und wir sollten darüber nachdenken, ob der Mensch weiterhin im Mittelpunkt des Geschehens stehen wird oder nicht. Und ob der Mensch das Wichtigste für die Zentren des Denkens ist, diejenigen Zentren der Macht, in denen wir sehen, dass der Schaden, der der Menschenwürde und dem Leben selbst zugefügt wird, einen ernsten und enormen Scheideweg erreicht hat, sodass er leicht durch künstliche Intelligenz ersetzt werden könnte. Es geht nicht mehr um das Denken einiger Wirtschaftstheoretiker, wo der Mensch den Menschen benutzt, wo der Mensch versklavt wird und dann wird er befreit und geht weiter zum Konzept des Proletariats und entwickelt sich zum Konzept der neuen Welt und der Arbeit. Wir alle müssen uns also die Frage stellen, steht der Mensch derzeit wirklich im Mittelpunkt des Denkens dieser Denkfabriken und Machtzentren? Wir denken, dass er das sein sollte.
Aischylos, der griechische Tragödiendichter, der Meister der griechischen Tragödie um etwa 400 vor Christus, war auch ein Krieger. Damals hatten die Leute alle diese verschiedenen Bezeichnungen. Er sagte einmal, wenn der Krieg ausbricht, ist das erste Opfer die Wahrheit. Was passiert jetzt im Moment mit den Medien? Ich habe Aischylos zitiert, wenn der Krieg ausbricht. Was die Amerikaner angeht, so fragte Trump Carter, Sir, die Chinesen gehen da voran, was sollen wir tun? Carter drehte sich um und sagte, hören Sie, seit 1979 haben die Chinesen keinen Krieg mehr geführt. Sie hatten den Krieg gegen Vietnam, wenn Sie sich erinnern, und ich habe über diesen Krieg berichtet. Danach, so Carter, haben wir nie aufgehört, Krieg zu führen. Und unsere Medien haben daher nie aufgehört, Kriegsmedien zu sein. Eine der großen Tragödien unserer Zeit ist daher der einzigartige Zusammenbruch der Glaubwürdigkeit der westlichen Medien. Ja, wir werden die Tragödie von Butscha mit feuchten Augen betrachten. Ja, wir beobachten, was in der Ukraine vor sich geht. Aber die Frage bleibt in unserem Hinterkopf, ist das die ganze Wahrheit? Es ist anders als in Mülay. Als Mülay geschah, ging Walter Cronkite hin und deckte die ganze Sache auf. Und das änderte die Richtung des Vietnamkrieges. Heute gibt es Zweifel an Butscha. Es gibt jene, die alles glauben wollen. Es gibt aber auch jene, die den Berichten nicht trauen. Es gibt eine Spaltung. Und es geht um die neue globale Ordnung. Wo stehen die Medien bei all dem? Darüber müssen wir sehr gründlich nachdenken.
Wie Sie hier sehen können, ist es wichtig, den Ansatz der Entwicklungskorridore umzusetzen, um den Fluss der notwendigen Inputs zu gewährleisten, sodass sowohl die Importe als auch die Exporte von Nahrungsmitteln über diese Entwicklungskorridore, die als Teil der neuen Seidenstraße vorgeschlagen werden, abgewickelt werden können. Das ist es, was unserer Meinung nach in diesem Moment, in diesem Punktum Saliens der Geschichte, getan werden muss. Uns stehen zwei Wege zur Verfügung. Der Weg in eine neue Ära, eine Renaissance des Wirtschaftswachstums und des Dialogs der Kulturen oder, wie es einige Theoretiker des Kampfs der Kulturen vorschlagen, ein dunkles Zeitalter der ständigen Kriege und Konflikte zwischen den Nationen. Wir in Kolumbien hoffen, dass der gesamte Planet und diese Dialogforen den notwendigen Fortschritt des Dialogs der Kulturen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit vertiefen, den der Planet so dringend braucht.
Der 30-jährige Krieg, der 1618 begann, kostete mindestens 5 Millionen Menschen das Leben. Es war eine wahre europäische Apokalypse. Heute sitzen wir auf einer Weltuntergangsmaschine. Unsere Aufgabe ist es, sie zu stoppen, bevor sie die Menschheit entweder durch eine globale wirtschaftliche Verwüstung oder einen Atomkrieg vernichtet. Die Lösung, die der Westfälische Friede von 1648 für die Gräueltaten seiner Zeit bot, sollte uns eine Inspiration sein, um durch die Änderung unserer Denk- und Handlungsweise eine Dynamik des Friedens zu schaffen. Denn er beendete nicht nur die Religionskriege und begründete eine neue Form von Friedensverhandlungen zwischen den Staaten, wie man in allen Geschichtsbüchern nachlesen kann, sondern vor allem, weil er Agape, das griechische Wort für das Verständnis vom schöpferischen, erlösenden Wohlwollen für alle Menschen, in einem säkulären Sinne entsprach. Es ist derselbe Geist, den Martin Luther King in seiner berühmten politischen Predigt an der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama verkörperte. Liebet eure Feinde, inspiriert durch das Matthäusevangelium. Er betonte, dieses Gebot ist keineswegs eine fromme Anweisung eines utopischen Träumers, sondern eine absolute Notwendigkeit für das Überleben der Zivilisation. Und dann betont er, eine zweite Sache, die der Einzelne tun muss, wenn er seinen Feind lieben will, ist, das Gute in seinem Feind zu entdecken. Und jedes Mal, wenn du anfängst, die Person zu hassen und daran denkst, sie zu hassen, erkenne, dass es dort etwas Gutes gibt und schaue auf diese guten Punkte, die die schlechten Punkte überwiegen werden. Und dann, es gibt noch einen weiteren Grund, warum du deine Feinde lieben solltest, weil nämlich der Hass die Persönlichkeit des Hassenden verzerrt. Was Martin hier in seiner tiefsten Form zum Ausdruck bringt, ist das Prinzip, das von den besten aller Zivilisationen in unserer Menschheitsgeschichte geteilt wird. Wenn man sich dafür einsetzt, einen Menschen zu verbessern, indem man seine Denk- und Handlungsweise ändert und somit sich selbst verbessert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das in Einflusszonen und Lebensräume zersplitterte Afrika das Nebenprodukt der Geopolitik der westlichen imperialistischen Mächte ist, die seit dem 19. Jahrhundert strukturiert und organisiert wurde. Diese westliche Geopolitik stützt sich auf eine Randgruppe der afrikanischen Elite, die durch individuelle Vorteile geködert wird und den wahren Herren als Deckmann. Das bezeichnet man als Neokolonialismus, der noch nie so lebendig war wie heute, und zwar durch eine ganze Reihe von Mechanismen, geheime Verteidigungsabkommen, die das Bestehen von Militärbasen rechtfertigen, Währungskontrolle wie der CFA-Fonds, unfaire Handelsabkommen, Exportwirtschaften, ungerechtfertigte Schulden und so weiter. Zur Frage, was kann Afrika vom Rest der Welt erwarten? Afrika erwartet vom Westen, dass er mit seinen Zweideutigkeiten und seiner Heuchelei aufhört. In Wirklichkeit haben sich die geopolitischen Traditionen des Westens zwar in vielerlei Hinsicht gewandelt, aber ihre Struktur ist die gleiche geblieben. Die Geopolitik des Meeres, England, USA, Japan, die Geopolitik des Kontinents, Deutschland, Geopolitik der Festung, Russland, Geopolitik der Niederlage, Frankreich, Italien, haben zwar im Laufe der Zeit ein Aggiornamenta im Hinblick auf die verschiedenen Revolutionen erfahren, aber sie brauchen lebenswichtige Räume, um weiterhin Machtpositionen im Konzert der Nationen zu behaupten. Denn ohne die doppelte Revolution des Atoms und der Raket würde der russisch-ukrainische Krieg ganz Europa in Brand setzen und die ganze Welt mitreißen, wie das der Westen so gut kann. Deshalb wiederholen wir unsere Forderung nach einem Ende der westlichen Heuchelei. Der Westen muss die Geopolitik aufgeben, um sich von schädlichen Machtkomplexen zu befreien.
Und obwohl wir eine andere Weltanschauung haben und die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten, muss ich sagen, dass Ihre Organisation eine große Quelle der Inspiration war. Ich möchte gern dieses Buch hochhalten. Ich war sehr gespannt, als ich mein Exemplar der gesammelten Werke von Lyndon LaRouche erhielt. Ich war sehr gespannt, es in die Hände zu bekommen. Aber ich war ein wenig enttäuscht, denn als ich das Inhaltsverzeichnis aufschlug, stellte ich fest, dass ich jedes Buch und jeden Text, der darin abgedruckt war, bereits besaß. Sie können sich sicher sein, dass die Erfahrung des Schiller-Instituts und der LaRouche-Organisation, die Geschichte des National Caucus of Labor Committees und die Organisationsarbeit, die in der Vergangenheit vom Schiller-Institut und der LaRouche-Organisation geleistet wurden und weiterhin geleistet wird, eine Quelle der Inspiration für unsere Arbeit sind. Wir lernen auf jeden Fall von der großartigen Arbeit, die Ihre Organisation im Laufe der Jahre geleistet hat, und wir schätzen die Möglichkeit, bei Dingen zusammenzuarbeiten, bei denen wir uns einig sind. Zum Beispiel beim Aufbau der Infrastruktur des Landes, beim Aufbau von Verständnis internationaler Freundschaft und Zusammenarbeit mit Russland und China, beim Widerstand gegen Krieg und politische Unterdrückung. Ich bin wirklich voller Hoffnung, dass trotz all des Pessimismus und trotz all der Verzerrungen, die wir derzeit in der US-Politik erleben, etwas Optimistisches durchbrechen kann. Es gibt Menschen, viele Menschen in den Vereinigten Staaten, die nicht glauben, was Joe Biden sagt. Sie glauben nicht an die wachstumsfeindliche Agenda, die im Namen des Sozialismus und der Linken spricht. Stattdessen möchten sie die Machthaber herausfordern und in diesem Zeitalter der Dunkelheit und des Pessimismus für Wirtschaftswachstum und Aufbau kämpfen und sich von Eurasien inspirieren lassen. Ein Freund von mir, ein antiimperialistischer Aktivist aus Deutschland, erzählte mir, wie er in den 80er Jahren Wahlkampfplakate von Organisationen sah, die mit Lyndon LaRouche und dem Schiller-Institut in Deutschland verbunden waren. Darauf waren Bilder von Bahngleisen und Zügen zu sehen, die durch Russland und China nach Europa fuhren. Er sah sich diese Plakate an und dachte, das sind verrückte Science-Fiction-Ideen, das ist wahnhaft. Heute blickt er darauf zurück und erkennt, wie recht Lyndon LaRouche hatte und wie sehr er ein Visionär war. Er hat wirklich verstanden, wie sich die Welt entwickelt. In einem seiner Bücher, ich glaube, es heißt Die kommenden 50 Jahre, sprach er über die eurasische Zukunft des Planeten. In den Schriften von Lyndon LaRouche steckt ein tiefes Verständnis dafür, wie die Welt funktioniert, was die Menschen bewegt und wohin sich die Welt entwickelt. Daraus kann man eine Menge lernen. Es ist ganz klar, dass Lyndon LaRouche nicht wegen irgendeines Verbrechens ins Gefängnis kam, sondern weil er sich den Kräften der Zerstörung und des Pessimismus entgegenstellt. Deshalb wurde er ins Gefängnis gesteckt. Lyndon LaRouche zu rehabilitieren und klarzustellen, dass er der Verbrechen, für die er verurteilt wurde, nicht schuldig war, ist etwas, das geschehen sollte.
Das Landwirtschaftsministerium der USA hat eine Inschrift über dem Haupteingang seines Gebäudes. Es wurde in den 1860er Jahren unter Präsident Lincoln gegründet. Dort steht das Zitat: Der Bauer, der die ganze Arbeit tut, soll als erster seinen Teil der Ernte erhalten. Paulus. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Der Landwirt, der Sachwalter des Landes, ist der Letzte, der von den Früchten seiner Arbeit etwas abbekommt. Er wird durch dieses kartellgesteuerte Lebensmittelsystem aus dem Markt gedrängt. Das Monopol zieht den Reichtum aus den landwirtschaftlichen Unternehmen heraus und hinterlässt Armut, hungernde Menschen, schlechte Lebensmittel, stark verarbeitete Lebensmittel und verschärft die weltweite Krise des Hungers und Mangels an Nahrungsmitteln. Vier große Fleischkonzerne vernichten die kleinen Viehzüchter. Der jüngste Cyberangriff auf JBS war nur ein Schluckauf im großen Geschäft. Aber für den Gesetzgeber war diese Sicherheitsbedrohung ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit sein könnte, die Branche aufzuteilen. Ähnlich wie beim Covid-Problem und dem Zusammenbruch der Lieferketten geht es auch hier darum, bessere, robustere und sicherere Lebensmittelsysteme aufzubauen, die nicht nur die Menschen in der Landwirtschaft, sondern auch diejenigen, die essen wollen, aus der Armut befreien. Monopole sind schlecht. Darüber haben etliche Autoren geschrieben und Barry Lynn von Open Markets Institute sagte: Bekämpfe, was schlecht ist, baue Besseres auf. Also bauen wir Besseres auf. Wie sieht das aus? Abraham Lincoln und sein Berater Henry Carey sagten: Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Erzeuger und Verbraucher von Lebensmitteln und Wolle zusammenzubringen und so ihre Macht stärken, untereinander Handel zu treiben.
Franklin Roosevelt hielt eine Rede mit dem Titel Die vier Freiheiten. In dieser Rede sprach er über die Freiheit von Not. Er hielt diese Rede, weil er etwas korrigieren wollte, von dem er wusste, dass es bereits ein Problem war. Das war zur Zeit des Krieges. Und natürlich würde dieser Krieg, je nach Quelle, zwischen 60 und 100 Millionen Menschenleben kosten. 27 Millionen allein in der Sowjetunion. Aber er erkannte, dass der Krieg eigentlich durch die imperialen Systeme, die es gab, verursacht wurde. Egal, ob es sich um Portugal, Frankreich oder Großbritannien handelte. Und das wollte er beseitigen. Das war natürlich einer der Hauptpunkte in seinem Streit mit Churchill. Nun, er hat nicht lange genug gelebt, um es zu verwirklichen. Aber die Idee der Freiheit von Not als zentraler Bestandteil dessen, was er als die vier Freiheiten bezeichnete, ist die letzte der Freiheiten, die jemals genannt oder erwähnt wird. Wann immer Sie von einer dieser Konferenzen über Menschenrechte hören, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und verschiedene andere Länder lieben es, Konferenzen über Menschenrechte abzuhalten. Aber sie sprechen nie über die vier Freiheiten und den Begriff der Freiheit von Not, so wie es Roosevelt definiert hatte, als unerlässlich, um den Ausbruch eines weiteren Weltkrieges zu verhindern. Ich würde also sagen, dass ich zunächst einmal mit der Prämisse übereinstimme, die der Fragesteller hervorbringt. Aber ich würde auch sagen, dass es genau die Ablehnung von Roosevelts Vorstellung davon war, wie die Welt nach dem Krieg aussehen sollte und der leider zumindest vorübergehende Triumph der britischen und anderen imperialen Ansichten, einschließlich der Aufnahme der Vereinigten Staaten gegen diese Perspektive. Und ich denke, dass wir dafür kämpfen müssen, diese unglückliche Wendung der Ereignisse umzukehren.
Sie alle, mein Name ist Prinzip Mthombeni und ich berichte live aus einem wunderschönen Land namens Südafrika. Ich bin ein Spezialist für nukleare Kommunikation und Gründer von Africa for Nuclear, einer Organisation, die sich für die Nutzung der Kernenergie als wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2063 der Afrikanischen Union einsetzt. Dabei handelt es sich um eine Blaupause und einen Masterplan, um Afrika in ein globales Kraftzentrum der Zukunft zu verwandeln. Zunächst möchte ich dem Schill-Institut meinen aufrichtigen Dank für die Einladung aussprechen, diesen Vortrag zu halten.
Das ist wirklich eine Ehre. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas, Thabo Nelson Mandela, zitieren. Er sagte, wie die Sklaverei und die Apartheid ist auch die Armut nicht natürlich. Sie ist von Menschen gemacht und kann durch menschliches Handeln überwunden und ausgerottet werden. Solange Armut, Ungerechtigkeit und grobe Ungleichheit in unserer Welt existieren, kann sich niemand von uns wirklich ausruhen.
Ja, zum Ende möchte ich sagen, Afrika ist das nächste Weltkraftwerk. Und es ist einfach die Frage, ob gerade die Jugend daran teilnehmen will, uns teilnehmen will. Ich lade alle ein, mit uns zusammen Afrika aufzubauen. Dankeschön. Was wir versuchen zu tun, ist ein Weltnetzwerk aufzubauen von Leuten, die gegen die Gefahr eines Nuklearkriegs kämpfen, die für ein neues Paradigma sich einsetzen. Und wenn man Leute sucht, die so eine Bewegung weltweit aufbauen, dann ist natürlich klar, dass nicht, wenn man zum ersten Mal zusammenkommt, dass dann alles funktioniert und alle sich einig sind. Aber man muss auf die grundlegendsten Grundlagen sich basieren, dass wir alle gegen Nuklearkrieg sind und dass wir, dass alle Menschen entwicklungsfähig sind. Dann ist das ein sehr guter Start. Natürlich haben die unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Ausblicke, aber das ist kein Problem. Wir sind hoffentlich alle in der Lage oder wollen alle uns weiterentwickeln, viel mehr lernen. Wir müssen unsere Axiome, unsere Vorurteile überwinden. Aber wir können uns in so unterschiedlichen Formen entwickeln. Wie kann es sein, dass Menschen, die das Gleiche wahrnehmen, dass die in so vielen unterschiedlichen Axiomen und Themen sich ausdrücken. Das hängt also damit zusammen, von welchem Blickwinkel man auf etwas schaut. Aber deswegen habe ich von Anfang an die Frage des Menschenbildes in den Mittelpunkt gestellt, weil jeder Mensch ist de facto endlos entwicklungsfähig und endlos gut.